Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich auf einen meiner absoluten Lieblingsplaneten, Eternia, zurückkehre, um die zweite Hälfte der ersten Season von Masters of the Universe Revelation zu besprechen. Und das kann ich nicht alleine. Dafür habe ich den Mann, der wie schon jetzt Beastman uns als die Stimme der Vernunft der Podcast-Szene präsentiert wird. Hallo Raphael.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es gerade erst zu Ende gesehen. Auf den Schrecken muss ich mir erstmal einen Tee machen. Ah. Und freue mich sehr, ich habe viel Redebedarf. Glaube ich. Ich bin mir noch nicht sicher, aber irgendwas muss raus. Ich weiß noch nicht, was es ist. Frühstück, Redebedarf.
Ja, ja. Also wir haben jetzt, die Folgen sind jetzt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme eine gute Woche draußen. Die fehlenden 5 Folgen sind da, die tollen deutschen Titel haben. Entzweigerissen, Vernunft und Blut, die Kanalratte, Hoffnung auf eine Bestimmung und, halte ich fest, alles inklusive. So heißt die letzte Folge tatsächlich. Ja,
da dachte ich erst, das wäre Werbung. Ich so, jetzt kommt direkt das neue Spiel Zeug und Grayskull, das ist alles inklusive. Und ich habe ja auf Englisch geguckt und da heißt die eine Folge The Gutter Rat.
Ja.
Und so im halb hingucken dachte ich, guter Rat? Wieso guter Rat? Kommt jetzt ein Deutscher, holen die Nazis?
Ja.
Ich möchte ihnen einen guten Rat geben, nicht Dr. He-Man.
Ah, ja, ja. Du erinnerst dich noch an die erste Hälfte und die große Geschichte am Ende, ne, dass Adam vermeintlich von Skeletor getötet wird. Der sich daraufhin entwickelt zu Super Skeletor. Und wie sich herausstellt, halte ich fest, Adam ist ja nicht tot. Er hat es geschafft. Er konnte gegen antrainieren, wie schon einst Rocky.
Ja. Zum zweiten Mal ist er schon nicht tot, ne, muss man dazu sagen. Das hat er ja am Anfang der ersten Hälfte auch schon gemacht. Und ich muss direkt vorweg sagen, ich könnte tatsächlich, glaube ich, zu jeder Folge mich einstündig ergießen über viele Details. Ich möchte dieses aber loswerden. Ist dir aufgefallen, dass Super Skeletor eine Kleidung trägt, die Gesichter hat, sowohl an den Knien als auch im Intimbereich, die dich die ganze Zeit anstarren?
Also in den Knien im Intimbereich habe ich nicht so drauf geachtet.
Auch da hat er 2 leuchtende Augen und ich dachte die ganze Zeit, okay, niemals unbeobachtet, dank Super Skeletor.
Ah, Super Skeletor ist super. Ja, tatsächlich. Weißt du, was das Interessante daran ist? Die zweite Hälfte dieser ganzen Staffel, die hat ja nun irgendwie so einen ganz anderen Vibe als die erste Hälfte, oder?
Ja, vor allem, weil irgendwie sie viele Sachen nicht aufgreift, von denen ich irgendwie gehofft hatte, dass sie aufgegriffen werden. Mhm. Das kommt ganz am Ende, ganz kurz ein bisschen, wo ich dachte, Und ansonsten habe ich aber die ersten beiden Folgen auch so gedacht, man fährt so mit dem Modus Operandi fort, den wir die ersten 5 Folgen gefahren sind, weil wir versuchen halt, Adam möglichst immer mit den beiden Mädels zu paaren, ohne dass eine andere starke Figur dabei ist, damit die beiden Mädels stärker aussehen. Ich habe laut aufgelacht, als dann alle aus Grayskull weggebeamt werden. Mhm. Und ich dachte, was machen die mit Man-at-Arms, wenn der dabei ist? Und dann kommt Evil-Lyn und sagt, du bleibst hier.
Ja,
war klar, das war so klar. Wie schön.
Ja, aber man muss tatsächlich sagen, also der große Fokus in der Entwicklung ist natürlich tatsächlich Teela und Evil-Lyn.
Ne? Natürlich.
Also mit Abstand halt. Liegt allerdings auch daran, dass die beiden halt die meisten Screentime halt haben und der Fokus ganz klar auf deren Beziehung liegt halt. Ne? Und gerade Evil-Lyn, ganz ehrlich, die hat sich ja in der ersten Staffel sowieso schon sehr entwickelt, hat dann diesen vermeintlichen Rückschritt gemacht, den ihr keiner geglaubt hat so richtig. Und jetzt bekommen wir ja erstmal so, sie hadert mit ihrem Schicksal als Skeletors Nummer 1, Nummer Uno, ihr Bob quasi, ihr Jack. Und wir erfahren ein bisschen ja auch was über ihren Hintergrund, weißt du? Und der ist ja auch, ganz ehrlich, 0815er könnte er eigentlich nicht sein, ne? Nee. Ihre Eltern wollten sie essen, aus Armut.
Das fand ich super. So vor allem so, meine Eltern waren so arm. Ich so, haben sich im Wald ausgesetzt oder verkauft, darum wollten sie mich essen. Ich so, bitte, was?
Fand ich so. Und wie sie sich dann sie versteckte sich ja dann irgendwie in den Kanälen der Stadt und Ratten und Pipapo und ernährte sich da Stahl und so. Und dann begegnet ihr überraschend der bereits fertige Skeletor. der schon so aus einer Wand rauskam und so die sie gejagt haben, so hier weggeschickt hat oder quasi verängstigt hat und sie halt mitgenommen hat und sie quasi zu seiner Assistentin gemacht hat. Ne? Mhm. Aber das Beste, ich komme immer noch nicht drüber weg, dass sie essen wollten.
Vor allem diese Lapidarität, mit der das man eben so in den Raum geworfen wird. Mhm. So, ja, meine Eltern waren so arm und dann wollten die mich essen. Ich so, bitte, die wollen,
was? Das ist eine klassische Weihnachtsgeschichte.
Also das war also mal ganz davon ab, dass ich finde, die Figur bekleckert sich auch im Rest der restlichen Staffel nicht so unbedingt mit Ruhm. Mhm. Das fand ich noch gut. Und ich dachte, aha, interessant.
Ja.
Auch, dass das arme, verhungernde und später gejagte Mädchen sich einfach denkt, oh, da öffnet sich ein Dimensionstor. Oh, ein lebendes Skelett kommt raus. Hi. Mhm. Und geht ja. Einfach mal mit.
Ja, tatsächlich.
Geh nicht mit Fremden mit. Da sind die Ansprüche nicht hoch, oder?
Ja, einmal das, aber das haben wir, weißt du, das ist ja so die Aufgabe, geh nicht mit Fremden mit, das sagen dir deine Eltern. Und wenn die dich aber essen wollen, sind sie einfach nicht mehr die größte Quelle der Vernunft für einen.
Wahrscheinlich. Geh mit Fremden mit.
Geh mit Fremden mit, ich hab's kapiert. Ich sollte übrigens erwähnen, dass wir spoilern wie die Wildsau. Also wir reden komplett ungeniert über das, was in der zweiten Hälfte passiert. Deshalb schreibe ich aber noch eine Spoilerwarnung drüber. Oder häng, sag's am Ende. Jetzt braucht ihr es nicht mehr gucken. Ach, nein, aber das ist... Ich finde dieses Hadern, was sie da noch hat, ne, so in den ersten zwei Folgen, das finde ich eigentlich ganz gut. Was ich großartig fand, fand ich tatsächlich, dass wirklich Beastman die Stimme der Vernunft ist in dieser Serie. Beastman! Weißt du?
Ja, das war aber eins, wo ich dachte, okay, das bleibt irgendwie dem Original ein bisschen treu, weil da war die für mich bewegendste Hintergrundgeschichte neben der von Trapjaw, dem man einfach seinen Kiefer geraubt hat.
Ja.
Beastman, der mal ein schlauer, toller Wissenschaftler war, den Skeletor dann dumm gemacht hat.
Ja.
Das wird in irgendeinem der Hörspiele auch nur gesagt. Nur Skeletor hat mich dumm gemacht.
Jawohl.
Das scheint so ein bisschen durch. Ich finde halt nur so seine unterschwellige Geilheit auf Evelyn so ein bisschen, weiß ich nicht, brauche ich nicht.
Also im Prinzip macht er ja genau diese Nummer, du bist besser als er. Ne?
Ja,
und,
genau. Ne,
du hast eigentlich viel mehr drauf und er impliziert es ja eigentlich eher nicht, offensichtlich. Also ich nicht, ich bin eher so der Kumpane Nummer zwei.
Genau, weißt du? Aber du bist besser, du kannst einen besseren Job haben. Aber ich finde, das zeichnet sich, ich glaube, das hat mich so am meisten geärgert, dass wir viele Sachen, die diesmal passiert sind, vorhergesagt haben. Also genau dieses, Evelyn lehnt sich bestimmt gegen Skeletor auf, bla bla bla. Genau das tut sie. Und ich glaube, darum war ich auch, ohne die Wertung jetzt komplett vorwegnehmen zu wollen, so ein bisschen enttäuscht, weil mich hier eigentlich nichts überrascht hat. Wirklich nichts. Bis auf so eine ganz kleine Szene am Ende. Aber alles andere war so genauso, wie ich erwartet habe. Es kamen die Leute wieder, die ich erwartet habe. Nein, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, so gegen Ende, es kommen ja nicht alle wieder, dass man tatsächlich einige Figuren für immer ad acta gelegt hat, irgendwie, wenn man jetzt nicht irgendeinen komischen Stunt fahren möchte.
Ja, aber weißt du, was das Merkwürdige ist? Ausnahmslos von den Guten.
Ja.
Also man hat die Bösen quasi undezimiert gelassen, die Guten hat man aber nahezu... Also alle relevanten Guten hat man irgendwie ausgeschaltet, oder?
Ja, also viele. Mossman ist ja schon im ersten Teil weg. Roboto, ne? Auch.
Fistor, das war doch Karriere.
Ne? Hier, Clemchamp ist auch weg.
Basov. Basov ist jetzt für immer off.
Off. Ja. Das finde ich ganz interessant tatsächlich, dass man das gemacht hat. Natürlich ist auch Skeletors Team ein bisschen dezimiert, weil Evelyn ja jetzt irgendwie auf Freiersfüßen ihr Leben genießt.
Ja, barfuß. Nee, sie ist in so, das fand ich geil, sie ist dann so in Sandalen weggegangen, weißt du?
Genau. Ich finde so die modischen Entscheidungen, die für die Frauen getroffen worden sind in dieser Serie, sehr bedenklich zum Teil. Also, dass man Evelyn nicht unbedingt weiter gelb haben wollte, kann ich irgendwie verstehen, auch wenn ich finde, dass es irgendwie der Diversität nicht gut tut, die auf Eternia zu herrschen scheint. Aber mal ganz davon ab von dem Kampflesben-Frisuren von Tila, die dann auch später nochmal zum selben Friseur geht, wie, also ihre Freundin geht zum selben Friseur, nachdem sie dann Man-at-Arms geworden ist.
Ja.
Und dass Evelyn immer muskulöser wird, je mehr Macht sie anhäuft, fand ich jetzt auch nicht so hübsch.
Das ist bei mir nicht anders. Je mehr mächtiger ich werde, umso muskulöser werde ich. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass die Freundin von Tila, dass da uns noch irgendwas anderes verkauft wird mit ihr. Dass das irgendwie, dass sie der neue Man-at-Arms am Ende wird. Sie ist eine sehr große Nebenrolle eigentlich nur noch geworden. Gut, war sie auch in der ersten, aber eigentlich haben sie relativ liegen lassen in der zweiten Hälfte. Gut, bis auf dieses, am Ende ist sie halt der Man-at-Arms in Anführungszeichen.
Ja, aber sie hatte ja auch so keine Funktion. Sie war da zu zeigen, guck mal, Tila hat vielleicht eine lesbische Beziehung. Und aber dann das war's zu zeigen, auch, ne? Guck mal, und dann, vor allem als sie dann angesprungen ist, als Tila wieder da ist, als ihr Halbgöttin Mutternachfolger, hüpfte sie ja auch an, als würde sie gleich direkt in ihren Schlafzimmer gehen wollen. Aber ansonsten hatte die Figur ja keine Funktion, außer zu sagen, guck mal, da ist noch ein Mädel, guck mal, die ist sogar schwarz, die wird neuer Man-at-Arms. Verpasst ihr so eine entsprechende Frisur. Ich sage, auch damit hatte ich irgendwie gerechnet, es hat mich nichts irgendwie, doch, es gab ein paar Überraschungen, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu, die mich auch sehr gefreut haben. Ich habe ein paar Mal tatsächlich sehr gegrinst. Intentionell tatsächlich. Aber was ich so ein bisschen komisch fand und schade. He-Man hatte ja immer seine schöne Rüstung, wenn er He-Man war und so. Und Skeletor, da hat mich irritiert, dass er auch irgendwie ein Haar auf der Brüstung hatte, auf der Brust hatte. Als wäre die Macht sich nicht ergewiesen. Ist das He-Man? Ist das Skeletor?
Ja, ja.
Da hätte ich mir das große S gewünscht. Natürlich hätte Superman sich vielleicht irgendwie beschwert, copyright-technisch, aber.
Ich glaube, das S bei Superman ist doch ein Zeichen für Hoffnung auf Krypton, oder? Also so hätte man es doch irgendwie noch so ein bisschen rausziehen können. Ja, naja, also was halt interessant war, war dieses, dass Adam sich verwandeln konnte, auch ohne das Schwert, ne? Weil Skeletor hat ja das Schwert und dann wird er He-Man der Barbar im Prinzip halt. Ne?
Das fand ich ganz schön, weil das geht ja auch so ein bisschen auf die Ursprünge von He-Man zurück, weil ursprünglich war ja He-Man gleich Conan irgendwie mit seinem Paar Kumpanen. Darum hatte die Figur ja auch immer noch die Axt dabei, die man in der Serie eigentlich kaum oder selten gesehen hat, soweit
ich
mich erinnere.
Zurück hatte ich sie, war
da ich auch dabei. Ne? Ja, genau, ja. Und das fand ich halt ganz cool. Ich fand auch ganz cool, dass man mir mal gezeigt hat. Mhm. Was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, war tatsächlich, also ganz mutig, dass Adam das hier mal macht. Ja. Aber dass er das vorher nie gemacht hat, finde ich komisch. Ich würde ja mal alles hochhalten und sagen, ich habe die Macht. Ne? Ja. Wer weiß, was passiert, wenn er irgendwie bei seiner nächsten in der...
Ja, ja.
Aber ich fand es so ein bisschen schade, weil im ersten Teil hat man uns ja so verkauft, guck mal hier, Teela und ihre Freundin sind die härteren Kämpferinnen als alle anderen und vor allem als He-Man. Den braucht man nicht, weil die retten den jetzt. Mhm. Ist ja auch okay, finde ich so als Staffel-Arc oder als Halbstaffel-Arc ganz interessant. Nachdem man aber damit fertig ist, zeigt man uns in dieser Staffel dann, guck mal, und hier verwandelt sich He-Man trotzdem in den Super-Barbaren. Also der ist ja noch stärker als He-Man, spuckt mehr bei seinen verschiedenen Animationsphasen
riesengroß,
und so weiter und so
fort. Ne?
Wie der Hulk mit blonden Haaren.
Ja, genau. Direkt,
oh Gott, was für ein böses Bild.
Und dumm.
Und dumm.
Ja.
Und zeitgleich verkauft man uns während dieser zweiten Hälfte Teela die ganze Zeit als, ja, guck mal, wir haben im ersten Teil gesehen, die kämpft so toll wie He-Man, bla bla bla. Jetzt ist sie aber auch noch die bessere Zauberin, die bessere Strategin, hat heilende Kräfte. Und das war das erste Mal, wo ich ganz furchtbar geschluckt habe. Also es war relativ klar, nachdem man dann diese Rückschau gesehen hat, wie Teela als Baby der Kram ins Gesicht gemalt wird und die Mutter dann in den Pool steigt und so. Da war, glaube ich, jedem schon klar, okay, wir wissen, dass Teela spätestens ab Folge 3 Zauberkräfte haben wird.
Ja, stimmt.
Und als sie sich noch wegbeamen, war die davon ja noch übermannt. Und das fand ich vollkommen okay, dass sie dann aber 5 Minuten später in dieser Zeit, die da spielt und für uns gefühlt eine halbe Folge später, dann einfach einen ellenlangen Zauberspruch aufsagen kann, um Prinz Adam zu retten, der da mit seiner Schussverletzung liegt, das fand ich sehr weit hergeholt und sehr konstruiert.
Ey, ab einmal das und halt kam aus dem Nichts irgendwie so ein bisschen.
Ja, ne? Eben.
Ja, das ist so das Problem. Was ich an diesem, dass He-Man, also dass Adam, wie du schon sagst, sich selber also verwandeln kann und dafür das Schwert, er scheint ja das Schwert zu brauchen, um es zu kontrollieren, aber er kann es grundsätzlich auch ohne. Ne?
Genau.
Was, ehrlich gesagt, wenn man drüber nachdenkt, auch gar nicht so dumm ist, weil entweder bist du der Auserwählte und kannst es aus dir selbst raus oder du brauchst einen Gegenstand, der dir das, aber wenn es nur am Gegenstand lenkt, kann ja wirklich jeder das Ding in die Luft halten. Das kann ja auch Skeletor, um Super Skeletor zu werden. Also genau. Eigentlich, dass er auch irgendwie was auslösen kann, ohne dass er das Ding braucht, weil er der Chosen One ist. Das macht auch irgendwo Sinn. Dass er es dann aber nicht kontrollieren kann ohne das Ding, fand ich irgendwie eine Witz. Ja, bringt dir nichts, ist eigentlich total Blödsinn. Aber irgendwie auch eine gar nicht so dumme Art, das mal zu thematisieren. Weil wenn es nur an dem Schwert liegen würde, wäre es ja auch ein bisschen arm, oder? Also dann könnte es wirklich ja jeder He-Man sein.
Ja, aber das wird ja ein bisschen ad absurdum geführt dadurch, dass Skeletor halt so Super Skeletor wird, als er das Ding hochhält.
Ja, das stimmt allerdings. Was ja auch.
Was bringt es dann, dass du es ohne Schwert kannst, aber es dir trotzdem nichts bringt?
Ja, also dass die sagen, er hat so grundsätzlich diese Fähigkeit, aber er braucht das Schwert, um es zu kontrollieren, ist irgendwo okay, aber widerspricht halt dem, was mit Skeletor ist.
Ja, genau. Und das fand ich halt schade. Und später macht Evelyn ja auch nochmal. Also das Schwert kann oft nicht jeder nehmen, um zu irgendeinem super Halbgott zu werden.
Ja.
Und das fand ich schade. Natürlich kann man sagen, okay, Adam, der hat irgendwas Besonderes, aber das bringt ihn ja nun nicht weiter. Ne? Das ist so ein bisschen, als wenn du sagst, ich kann Autogeräusche machen, schneller auf der Autobahn, bist du trotzdem nicht damit.
Es ist so wie wenn du, weiß ich nicht, wenn du du hast eine Superkraft, aber auch gleich in dem gleichen Atemzug unglaubliche Kopfschmerzen. Ich kann fliegen. Nein, ich kann fliegen. Das tut so weh. Nein, das ist ja auch nicht geil. Was ich interessant fand, ich meine, dass es jetzt eine Erfindung der Serie ist, dieses Zurückverwandeln, was er auch macht mit ich gebe die Macht zurück. Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, dass er ja auch irgendwann sich wieder zurückverwandeln muss. Haben wir das eigentlich gesehen in der alten Serie? Nee, ne?
Ich meine nicht.
Also es endete immer mit He-Man. Er war immer He-Man am Ende, aber am Anfang nur Adam und dann war er He-Man und dann ist bis zum Ende war er eigentlich He-Man, ne?
Und nach dem Fest hat er sich weggeschlichen.
Ja, genau.
Ich guck mal, wo Prinz Adam ist. Ach, guck, He-Man hat mich gefunden, der ist jetzt gegangen.
Aber das mit dem ich gebe die Macht zurück, finde ich irgendwie ganz gut.
Ja, finde ich auch. Also ich finde generell, dass das Verhältnis der Macht an sich wurde hier ganz schön aufgegriffen. Also auch, dass die Sorceress das verwaltet und quasi durch He-Man abgibt, um Eternia zu verteidigen und so weiter, fand ich, war eine schöne Idee. Wurde aber am Ende auch wieder total in den Arsch getreten durch Teela, die natürlich sagten, ja, ich bin aber besser als meine Mutter und besser als He-Man, denn ich kann alle Schwächen ausmerzen, die die Sorceress hatte, und habe jetzt ihre Zauberkraft, kann trotzdem raus und trotzdem kämpfen.
Ja, aber auch das habe ich nie so ganz verstanden, weil in der Original, also auch in der Originalserie, warum bist du denn Adler, wenn du nicht wegfliegen kannst?
Also, nee. Da, da konnte sie nicht, war das nicht so, man mag mich korrigieren, ich habe das lange nicht gesehen, dass sie als in Adlerform tatsächlich das Schloss verlassen konnte, aber ja, nur als aber, Adler, ja, aber nicht als Normalfigur, also nicht normalfigürlich.
Kann sein, das kann tatsächlich sein. Aber sonst würde es ja, es macht ja keinen Sinn, wenn du irgendwie so eine geile Form annehmen kannst, aber du kannst da nicht weg halt, ne? Bist ja der schlauste Panther, den wir haben, weißt du, aber du kannst ja aus diesem Raum nicht raus. Nein, aber das ist tatsächlich so ein bisschen, dass sie das alles weg kann, also alles mehr kann als ihre Mutter, die sich ja dann, ne, diese Offenbarung und ne, sie, das war ja alles darauf ausgelegt, ne, ihre ganze, die Hintergrundgeschichte mit Adam, mit Man at Arms und alles, dass sie dann, als sie dann die Sorceress am Ende wird, dann als Adam so versucht, noch so billig aus der Sache rauszukommen, ne, man merkt, das finde ich übrigens sehr sympathisch an Adam, dass er eigentlich auch gar nicht so ungern das Thema gar nicht machen möchte, weißt du, so, nö, also du brauchst ja eigentlich mich nicht mehr, und sie sagt ja dann, die Sorceress wird immer ein Helden brauchen und so, ne?
Ja, aber er hat tatsächlich recht.
Ja, er hat recht.
Man braucht He-Man nicht mehr. Dadurch, dass Teela halt einfach jetzt rausgehen kann, sowieso die bessere Kämpferin ist und Zauberkräfte hat, braucht die, glaube ich, am Anfang der nächsten Staffel nur mit dem Finger schnippen und die Staffel ist zu Ende. Und das ist für mich der große Schwachpunkt dieser Staffel. Vor allem dann dieses generöse, nein, ich werde immer einen Helden brauchen, ne? Komm, ne? Ich bin so lieb und gewähre dir weiter deinen Heldenstatus, obwohl wir ihn nicht brauchen.
Meinst du, dass wir He-Man nie wiedersehen werden?
Deshalb? Doch, natürlich, werden wir ständig, weil sonst verkauft sich die Serie, glaube ich, nur halb so gut, wenn ich mir angucke, wie viele Leute nach He-Man geschrien haben. Aber theoretisch durch Super Teela brauchen wir ihn nicht mehr. Also Eternia braucht He-Man ab diesem Moment nicht mehr.
Ja, das ist ein Punkt. Aber guck mal, die erste Staffel war, glaube ich, also 6 Monate vorher. Also es ist ein halbes Jahr ungefähr dazwischen gewesen. Glaubst du, sie haben Sachen eingearbeitet, die auf das Feedback basierten, was sie für die erste Hälfte bekommen haben?
Nein.
Oder das? Nee, das ist zu kurz, ne, der Zeitraum,
ja,
oder?
Nee, ich glaube, das Buch stand komplett so. Die werden jetzt in der zweiten Staffel dann unter Umständen ein bisschen zurückrudern. Also da erinnere ich mal an die Discovery oder so. Das hat da ja auch ganz wunderbar geklappt.
Pi kommt.
Ich glaube es aber fast nicht. Also wenn die Downloadzahlen stimmen, bleibt das so. Und ich muss fairerweise auch sagen, ich verstehe jeden, der sich über viele Dinge aufregt. Ich reg mich auch über viele Dinge auf, weil man merkt halt schon, wer Geldgeber in dem Projekt war und was die sonst so für eine Linie fahren. Das merkt man eindeutig. Und mich stört es zum Teil auch, weil es halt auch viel der Geschichte an sich kaputt macht. Wie gesagt, Super Teela macht He-Man absolut obsolet. Und macht auch jegwede Spannung weg. Wir haben gesehen, wie mächtig sie ist. Sie braucht tatsächlich bei jeder Gefahr, die jetzt kommt, es sei denn, man konstruiert was ganz Wildes, was aber auch wieder ganz gigantisch sein muss, wogegen alle anderen ja auch nicht mehr ankommen, wenn sie schon nicht dagegen ankommt. Und das finde ich halt sehr schade. Und ich glaube aber tatsächlich, davon mal ab, ist die total unterhaltsam, die Geschichte. Die ist bunt, die ist solide geschrieben, muss man sagen.
Ist gut gemacht einfach auch, ne?
Ja.
Das ist so, und man freut sich über jeden irgendwie alte Figur, die man wieder sieht. Ja, was war denn diese beiden? Da war doch dieser Pigman und
diese beiden. Pigman und der Kerl in dem SM, in der SM-Maske in der Runde, die kannte ich nicht.
Nein, tatsächlich ist es total witzig. Die eine der beiden Figuren ist eine Figur, die aus einer Spielzeuglinie entstammt, aber nur noch am Ende der Lebensdauer der Spielzeuglinie in Italien veröffentlicht wurde. Ach. Und die andere Figur ist tatsächlich der Typ, der in dem Masters of the Universe-Film neben Skeletor steht und ihm den Stab hält.
Ah.
Nein, wirklich. Skeletor hat so einen Typ neben, ohne Scheiß, der hält ihm den Stab. Also, wenn Franklin Jella ihn nicht in der Hand hat. Und der Typ ist tatsächlich, ich weiß, wie es sich anhört, aber das sind tatsächlich diese Figuren.
Ach,
ne? Und das ist, also da ist nichts aus dem Hut gezaubert tatsächlich, ne? Also das ist total, also schon irgendwie faszinierend. Was ich aber als Gefühl hatte, also ich finde auch, dass ich bei der zweiten Staffel mehr das Gefühl hatte, jetzt zu wissen, wie es laufen wird, und es ist an vielen Stellen so gelaufen, im Gegensatz zur ersten Hälfte, wo ich sehr überrascht war.
Oh ja.
Und nur so ein bisschen, der Trailer hat uns, die erste Folge ist eigentlich nur Trailer, und dann habt ihr uns auf die falsche Fährte gelockt. Aber alles
in allem
hat mich auch unterhalten, ganz ehrlich, allein das Beastman mit den Mädels losgezogen ist. Dieses ganze Team aus Mädels und Beastman. Das alleine war es schon wert. Und das in der zweiten war es natürlich jetzt vorhersehbar, aber es ist so, ist vielleicht auch schwierig, das nochmal sowas komplett auf den Kopf zu stellen, wie es die erste Hälfte gemacht hätte. Wäre schwierig gewesen.
Das hätte ich auch gar nicht verlangt, aber dass man halt sehr vorhersehbar im ersten Teil so Knöpfe gedrückt hat, die viele schon angesprochen haben, die ein bisschen komisch sind oder ein bisschen, ne, die dann vielleicht, das heißt ja aber nicht mehr He-Man and the Masters of the Universe, das darf auch mal an Teela gehen und so weiter und so fort, dass das halt so konsequent einfach in dieselbe Richtung weitergefahren wurde ohne Schlenker. Also, ne, und ich finde auch tatsächlich, um das mal vorwegzunehmen, weil die Diskussion kam ja auf, oh, das ist ja gar nicht mehr He-Man, lalalalalala. Das mag durchaus sein, finde ich auch okay. Als Argument ist es ja irgendwie, auch da kann man wenig gegen sagen. Das heißt halt nicht mehr He-Man in the Masters of the Universe. Ja. Es heißt aber auch nicht Super Teela in the Masters of the Universe. Und der folgen wir halt nun mal der ganze Staffel lang. Und die ist halt nun mal Kernelement. Ich frage mich, ob man nächste Staffel dann sagt, so, Teela ist in Urlaub, die ist geschwächt, die ist jetzt ganz weg. Und jetzt kümmern wir uns einfach mal um Spikor. Das ist die ganze Staffel um Spikor. Wie bekam er seine Stacheln? Er kriegt jetzt einen super Stachel und so weiter und so fort. Nein, das werden die nicht machen.
Nee, ich habe aber einen Verdacht, es geht um jemand anders. Spikor wäre total, super. Schinkor, der wahre Schinkor, Weg zurück. Genau. Der wahre Weg nach oben und so, ohne Toilette. Nein, aber weißt du, was ich bei dieser Staffel auch so hatte, wenn ich sie mir jetzt so diese 10 Folgen so in Gänze angucke, da sehe ich, so rein von meinem Bauchgefühl, habe ich das Gefühl, ein großes 10-teiliges Serienfinale zu sehen, einer Serie, die ich noch nicht gesehen habe und nicht eine erste Staffel von einer Serie, weil sie dafür irgendwie fast schon zu groß ist, was passiert.
Ja, genau. Also ich finde auch tatsächlich, habe ich mir gesagt, es wäre vielleicht so als Abschluss von He-Man auch ganz cool gewesen. Ja, Wir brauchen He-Man nicht mehr, der ist jetzt tot oder bleibt für immer Prinz Adam, weil er sich in, keine Ahnung, in Fisto verliebt hat. Aber Teela ist jetzt super Teela geworden, die macht das alles ganz allein. Das hätte ich vollkommen legitim gefunden.
Ja, wie gesagt, es fühlt sich halt so an wie ein großes 10-teiliges Staffelfinale und nicht die erste Staffel, weil das wird schwer sein in dieser epischen Breite, dass, sie können jetzt machen, wie gesagt, wir spoilern ja, Hordak und die wilde Horde wird uns wahrscheinlich in Season 2, wenn sie dann bestätigt ist, ist sie wohl noch nicht, wird uns Hordak und die wilde Horde begegnen, danach wird in Staffel 3 King Hiss wahrscheinlich auftauchen und dann sehen wir mal weiter tatsächlich, aber das ist schon, da ist schon natürlich viel möglich und also ein Wunsch für mich für Season 2, ich werde ihn nicht erfüllt kriegen, aber wären wieder Einzelepisoden tatsächlich auch. Weißt du? Weil Stratos. Einmal mal mit Stratos los. Das wäre geil, die ganze Staffel. Stratos Way of Life.
Genau, ich fliege hier, ach guck hier, ich besuche meine Frau und meine Eier. Ja, hallo. ich finde tatsächlich, wie gesagt, um nochmal das Ende aufzugreifen, große Gefahren sind jetzt erstmal über den Jordan. Also wenn wir in der nächsten Staffel auch wieder Eternia und die Masters, also sprich King Endor und so weiter verfolgen, dann kann ich das nicht mehr so ernst nehmen, weil entweder muss man jetzt eine Gefahr aus dem Hut zaubern, die viel größer ist als Teela, und das kann kaum sein, oder du fängst mit was Kleinem an und wunderst dich, warum kommt die nicht einfach raus und macht, und dann hat sich's erledigt.
Ja, das ist natürlich, also ich glaube, die werden sehr auf dieses Hordak-Ding dann reiten, weißt du das?
Ja,
ich glaube, eine
Möglichkeit haben die nicht.
Ich glaube einfach, dass Skeletor durch ist. Ich glaube tatsächlich, Skeletor wird so ein bisschen in den Hintergrund treten, weil er sehr auf dieser Linie zwischen allmächtiges, auch Superbösewicht, aber sich auch, seien wir mal ehrlich, der alte geile Bock Skeletor, ne? Der hat sich alles verspielt in dieser Szene, wo Evil-Lyn ihm quasi, oh, ich würde ja gern mit dir ein bisschen rumknutschen, aber dafür musst du natürlich erstmal das Schwert ablegen, weil mit dem Gott kann ich das natürlich nicht und so. Okay, weißt du, ich hatte Fremdschämen-Momente in dieser Szene.
Aber nicht nur für Skeletor, auch für den Drehbuchschreiber. Also ich finde, das war so das Low der ganzen Staffel.
Ja, tatsächlich.
Auf vielerlei Weise. Also ich finde einmal, so als Idee, um an das Schwert zu kommen, finde ich schon irgendwie low. Als Triebfeder für Skeletor, den plötzlich zu so einer sexualisierten Figur zu machen,
finde ich absolut
schwachsinnig.
Das will ich nicht.
Ja, und es ist auch relativ sinnfrei. Ne? Ich habe sehr früh in Biologie gelernt, egal wie groß und wie schön und wie stark er ist, da ist kein Knochen drin. Ja. Skeletor hat also keine Chance. Das fand ich wirklich low. Ich weiß nicht, ob man damit das Knöpfchen drücken wollte. Guckt mal, die Männer sind einfach nur alle geil. Punkt. So sah es nämlich ein bisschen aus. Egal wie böse die sind, egal wie wenig Penis sie haben, die sind einfach nur geil. Das war für mich der absolute Tiefpunkt. Da dachte ich, okay, und generell Skeletor kommt trotz Mark Hamill bei mir sehr schlecht weg. Allein weil mir spätestens nach Folge 2 dieses zweiten Teils unglaublich auf den Sack gegangen ist, dass er ständig meinte, gerade Evil-Lyn Linny zu nennen, um zu zeigen, wie suffisant er ihr gegenüber ist und wie, ne, das ging mir tierisch auf den Senkel.
Aber das hat er auch schon in der ersten Staffel gemacht. Ja, ja. Gut, da war er dann nur nicht so präsent halt. Ne? Ja. Und dieses, dass er sich wie ein wie Parasit von ihr ernährt hat und so, das wird ja immer, das ist ja immer auch das Argument von ihr und auch von Beastman. Sätze, die ich auch nie dachte, sagen zu müssen irgendwann im Leben. Aber nein, aber wirklich, und das ist einfach, dass er einfach, ich habe den immer als ein komplett asexuelles Wesen wahrgenommen. Und das, es ging ihm um die Macht und dass er das einfach so abgibt, weil die Frau, die er irgendwie seit 20 Jahren knechtet, plötzlich sagt, hey du, wollen wir ein bisschen rumbusseln, ne? Da dachte ich mir, okay, aber auch nicht als Gott, na gut, dann soll ich auch noch dieses Clowns-Kostüm nicht anziehen? Das macht mich aber so richtig heiß, wenn du so hier, und sie ist die rote Nase immer da, und als sie dann da auf dem, wo er auf dem Thron sitzt und sie dann so ein bisschen mit ihm rumknutscht, da habe ich wirklich, ich war
ganz das ehrlich, fand ich furchtbar.
Da habe ich Fremdschämen-Moment, und das will was heißen, das ist eine Serie, eine Zeichentrickserie, Fremdschämen-Momente bei mir auslöst.
Ich habe keine Lippen und keine Zunge, aber mach mal.
Er hat das alles aufgegeben, was er hatte, nur dafür auf die Chance auf Lini quasi. Und dafür, ich sage dir eins, dadurch hat er Pantor getötet. Weil Pantor ist ja gestorben und der ist nicht wiedergekommen. Rest in peace, Pantor. Denn ich fand diese Zusammenarbeit, die er dann hatte mit Adam, irgendwie gut. Ich fand tatsächlich diesen Teil, wo die so ein Couple waren, irgendwie dachte ich, irgendwie fand ich es witzig.
Auch das wäre durchaus ein Spin-off, so ein Buddy-Movie mit den beiden, könnte ich mir gut vorstellen. Aber auch da fand ich so drehbuchtechnisch wieder schlecht, dass er dann Skeletor die Macht abgibt und sagt, du sollst mal sehen, wie es ist, der Held zu sein. Auch das fand ich als Triebfeder äußerst dumm und einfach geschrieben. Hätte man die Notwendigkeit gehabt, gesagt, okay, guck hier, weil es eine Frau ist, ist jetzt auch Evelyn so super wie Teela, da kommen wir Männer nicht gegen klar alleine. Darum brauche ich einen zweiten Superman. Also komm, Skeletor. Aber einfach, ich will mal sehen, wie du reagierst, wenn du mal die Welt retten darfst.
Ja, das ist allerdings wahr. Eigentlich hat es schon keinen Sinn gemacht, dass Skeletor bei denen dann auftaucht plötzlich. Er hätte einfach abhauen. In der Situation hätte er sich eigentlich gut, ne, dass er das vielleicht nicht so stehen lassen konnte, wie er stehen gelassen wurde. Nein, aber wie gesagt, ich fand da ein paar schöne Momente dabei, aber diese Begründung dafür und diese Motivation ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen. Und es wird tatsächlich auch noch sogar exakt so gesagt, wie du vorhin gesagt hast, dass es gibt bei dieser Endkampf, ne, wo dann die Guten gegen die Bösen dann diesen großen Kampf, alle von Eternia tauchen auf, hier Buzzoff und sein komplettes Team und man macht ja dann diesen Echo-Schrei, dass jeder aus Eternia irgendwie ankommen soll und da kämpfen soll und dann gibt es ja diese riesen Schlachtszene und da gibt es dann diesen Kampf Skeletor gegen He-Man und He-Man wirft ihn dann irgendwann weg am Ende und sagt nur und es geht hier nicht um uns.
Oh, es geht um die Frau.
Nein, aber genau das, er sagt das doch, es geht nicht um uns. Ja. Also mehr visualisieren, also oder Audio, kann man es ja in der Sache gar nicht.
Ja, also da kann man auch, wie gesagt, viele argumentieren, ja, es ist ja nicht mehr He-Man, mag sein, aber die Staffel gibt halt auch nicht her, dass es die Masters of the Universe-Serie ist. Es ist, wenn die jetzt so stehen, wenn die keine zweite Staffel kriegen, ist das tatsächlich Super Teela and the Masterinnen of the Universe.
Ja, also wie gesagt, es stört mich auch eigentlich nicht der Fokus auf sie, überhaupt nicht. Also ich habe einen kleinen Crush auf sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde natürlich, ich hätte
mehr... Ach so, wie sie hier ist, weil ich mochte
Teela in der früheren Darstellung sehr gerne. Tatsächlich in der ersten Hälfte tatsächlich mehr. Also in der zweiten wäre sie mir zu mächtig. Ja. Da hätte ich gesagt, kannst du das Schwert ablegen, bitte.
Ist halt ein Mary Sue-Charakter geworden. Das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, das ist, ich fand einfach dieses, es geht nicht um uns, das wirkte wie so eine Botschaft auch nochmal von Kevin Smith an die, an die Leute, weil er hat ja auf Twitter sich geäußert, meinte, bei der zweiten Hälfte ist deutlich ruhiger geworden. Kriegt nicht mehr so viele Hassnachrichten wie bei der ersten Hälfte. Und ich hatte bei der Wahrnehmung auch das, was so auf Twitter los ist, bei der zweiten Hälfte auch wirklich das Gefühl, so ein bisschen ist der Hype auch vorbei. Weißt du,
ja, die hatte die erste Hälfte. Weil viele nicht mehr eingeschaltet haben.
Ja, ist die Frage, ob es so ist, weil, also in den Top 10 habe ich die nicht gesehen, tatsächlich bei Netflix.
Wie gesagt, ich kenne einige, die sich sehr darauf gefreut haben, die auch sagten, ja, war jetzt gar nicht schlecht, die erste Staffel an sich, also die erste Hälfte, die war irgendwie unterhaltsam. Aber das, was sie mit den Figuren gemacht haben, finde ich albern. Zumal man halt mit dem Finger dran fühlen kann, wo es herkommt. Und ich schau die zweite dann irgendwann mal. Die haben sie bis jetzt nicht gesehen. Die haben es jetzt auch in den nächsten Wochen nicht vor. Und ich glaube, das wird kein kleiner Prozentsatz an Leuten sein, die genau deswegen, sei es überzogen, reagiert oder nicht. Es gibt ja einen, nein, nie mehr, ich gucke nie wieder, ich verbrenne auch alle meine Jay und Silent Bob-Filme, blablabla. Ja, das ist halt absolut Unsinn. Aber ja, das ist halt keine kleine Gruppe. Und ich glaube, das macht sich schon bemerkbar, wenn dann irgendwie ein Drittel, sei es jetzt der Hardcore-Fans, der Vollidioten, wenn die dann sagen, nö, es ist mir nicht mehr wert, dafür auch nur einen Satz auf Twitter zu schreiben, das macht sich sehr bemerkbar. Ich glaube,
also, oder irre ich mich da? Also ich fand, dass die Wahrnehmung der zweiten, also wesentlich weniger war als bei der ersten, ne? Also,
wesentlich.
Ne? Es ist ja immer so seine eigene Bubble, aber ich fand es deutlich.
Ja, ich
erkennbar.
Auch.
Aber du hast es vorhin auch so schön gesagt, es gibt so viele tolle Ansätze, die dann aber mit blöden Sachen auch zum Teil gekommen sind. Ein Beispiel, die holen Orko zurück für diesen Endkampf. Und fand dann ich fand ich auch okay, aber dass man ihn mit festhalten, also alle Toten werden dann wieder in dieses Reich der Toten gezogen und Evelyn Linny hält ihn an der Hand fest und sagt, dich lasse ich nicht nochmal gehen. Und das reicht.
Und was glaubst du, wie traurig Fisto war, der gerade weggezogen wurde, dass ihn niemand hält? Ich muss auch gehen. Ja. Okay, tschüss.
Reicht mir doch deine Hand. Ich
bin festgehalten. Orko. Tschüss.
Ich sag, hier, Mechaneck hat's noch versucht. Weißt du, der Kopf war schon ganz. Nein, aber, weißt du, Fisto sagt, hier, greif meine Hand, ich zerquetsche sie auch nicht. Und so. Nein, aber ich fand, dass die Orko hat mir auch tatsächlich gefehlt und ich fand's cool. Ja. Ich mag sein allein so das mit den Augen und so. Das,
total.
Ich finde wirklich den super gemacht und ich freue mich auch, dass er wieder da ist. Aber diese Begründung, dass er durch einfaches, bloßes Festhalten als einziger nicht mit weggezogen wurde. Ich weiß gar nicht, wie, das ist so lazy writing, oder?
Generell hat man sich da, glaube ich, ein großes Beispiel an Gandalf den Grauen, der später Gandalf der Weiße wurde, genommen. Weil ich finde auch, in dem Moment, als Orko wieder da ist, also ich fand ganz cool, wie erst die Bände erscheinen und so weiter und so fort, du vielleicht noch so ein bisschen überlegen konntest, was es ist, dass er dann aber auch auftaucht, als wäre er der super Obermotz, der jetzt ganz viel Selbstbewusstsein gewonnen hat. Das war mir wieder too much. Also das ist für mich auch nicht Orko, der jetzt der Orko, der schlechter geworden ist sozusagen. Das brauche ich nicht, das möchte ich nicht unbedingt. Das war mir, wie gesagt, zu viel. Und dass er dann auch noch so da bleibt, da hätte ich gesagt, okay, das hätte mich überrascht, wenn der jetzt wieder gegangen wäre. Das hätte der Serie
nicht gut getan,
finde ich, aber es hätte mich überrascht.
Aber die Art auch. Besser. Halt dich hier im Zauberschwert fest oder irgendwie sowas. Oder weißt du, also im Gegensatz vor allen Dingen, wie blöd ist es gegenüber den anderen, ne? Fickt euch!
Man hätte einfach sagen können, dadurch, dass Super Orko, ich nenne ihn mal so, ja jetzt Scandal so fertig gemacht. Sie hat gesagt, nein, du kommst hier nicht mehr ran. Auf dich habe ich keinen Bock, Zauberer, du lebst, geh weg.
Ja, sowas zum Beispiel.
Ja, ne? Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen.
Oder seine trollanischen hier Freunde tauchen plötzlich auf und ich meine, die Szenen mit ihm und Evelyn in der ersten Hälfte waren ja mit ein Highlight.
Ja, eben. Ne?
Wo die beiden über ihren Namen geredet haben und was bei dir, Evil ist nicht ursprünglich mein Name. Weißt du, das ist immer noch einer der größten Gags gewesen und das fand ich halt, da war halt die Auflösung so ein bisschen schlecht. Ich hatte bei Orko halt auch dieses Overpowered-Gefühl, klar, da war es wenigstens in der richtigen Reihenfolge. Bei Gandalf habe ich immer das Gefühl gehabt, bei der Hobbit, der ja vorher der Ringe spielt, da ist er deutlich mächtiger, deutlich overpowered, vorher halt, als er später dann war. Klar, ist technisch zu erklären und andere Möglichkeiten und so und er ist ja dann älter gewesen bei Herr der Ringe, das muss man ja auch sagen.
Bei den Filmen jetzt wohlgemerkt.
Ja, bei den Filmen, aber da war er also ich habe Gandalf in den Hobbit-Filmen deutlich overpowered empfunden, deshalb musste der auch ständig weg.
Naja,
das war im
Buch zum Glück nicht so, das war ja wie gesagt eher ein kleines Kinderbuch. Ja. Aber wie gesagt, ich fand es für Orko halt ein bisschen deplatziert. Orko muss für mich klein sein, tatsächlich. Das war auch der Sinn der Figur.
Ja, tatsächlich. Und wahrscheinlich hat man deshalb nur noch so wenig Gute dagelassen, weil die da sind, unfassbar mächtig sind.
Genau, die Teela und
Orko und He-Man. Stell dir mal diese drei jetzt als, ne, und sag mir mal, wer dagegen hier Hordak, hallo.
Nee, nicht Motherboard, das ist ja die nächste starke Frau, die wir haben.
Aber was war denn, hast du das mit Motherboard, ist das irgendwas, was ich...
Nein, die ist ganz neu.
Ja, wollte ich gerade sagen, also dieses, dass dann am Ende das Hordak-Symbol oben war, okay, aber das mit Motherboard habe ich tatsächlich, dachte ich, ist das irgendeine Anspielung auf was ich nicht verstehe?
Ich glaube nicht, also es kam mir jetzt nicht bekannt vor. Ich finde es als Cliffhanger sehr gut und ich finde es auch gut, wenn man sagt, okay, Motherboard ist halt einfach eine Erfindung von Hordak, also sprich, dass dieses ganze mechanische von Hordak und elektrische von Hordak ausging.
Ja.
Das passt ja auch, weil er seine Roboterarmee hat und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nicht, dass die nächste Staffel um die fast gottgleiche Motherboard geht als nächste Frau.
Ja, die, wir haben ja darüber geredet, dass in der ersten Hälfte eigentlich dieser Gedanke mit Magie gegen Wissenschaft eigentlich ganz interessant ist.
Ja.
Halt, ne, diese Welt ohne Magie, ne, die dann irgendwie weg ist und dann bleibt nur noch die Wissenschaft über und das führt dazu, dass Triclops einen blöden Hut tragen muss. Den er auch konsequent auch in seinem Auftritt am Ende dieser Folge immer noch auf hatte. Also er ist weiter der Sklave vom Motherboard, aber dieser Hut ist so super.
Ja. Aber wie gesagt, das ist ja komplett fallen gelassen worden, was mich auch geärgert hat, weil ich das als Element ganz interessant fand. Ich hoffe, das spielt dann irgendwie in der nächsten Staffel noch ein bisschen mit rein, sollte sie kommen. Was mich aber auch tatsächlich stört, wo wir gerade bei Evil Lynn waren. Mhm. Im ersten Teil wurde es ja nur kurz angesprochen, sie war nicht immer böse, bla bla bla. Ich fand jetzt im zweiten Teil wurde mir das zu ausgewalzt, weil du in jeder zweiten Begegnung gerade mit ihr und Tila hast, du bist doch gar nicht böse, du bist voll lieb. Und am Ende besiegt, in Anführungszeichen, sie auch noch so. Du bist doch eigentlich ganz toffe und liebe. Bla, deine Eltern wollten dich essen, du bist darum böse auf die Welt, ne, bla bla. Nee, tut mir leid. Ich finde, vor allem im Kontrast so, ja, hier, die bösen Männer müssen sich kloppen, die Frauen setzen sich einfach mal nett zusammen, stricken, trinken Tee und dann beschließt die Böse, oh, ich bin ja eigentlich doch ganz lieb. Das brauche ich nicht. Und vor allem, ich finde es schade, dass die einzige böse Frau, die wir haben, und ich finde und fand die Figur immer interessant.
Ja.
Ich fand im ersten Teil interessant, dass so ein bisschen was dazu kam, so, ne, so war halt mein Werdegang. Aber dann jetzt zu sagen, nee, guck, die ist echt eine ganz Liebe, die ist ein Blumenkind, die geht barfuß über den komischen Planeten. Da, auch das war mir zwei Etagen zu hoch.
Too
das
much,
war zu viel. Yeah, das. Und die Figur so zu verschenken, weil die jetzt wieder zu holen, ist sie eine der Guten, da brauche ich sie schon mal gar nicht. Und sie jetzt irgendwie wieder böse zu stricken, das, nee.
Das glaube ich nicht. Aber das mit dem Namen halt so ein bisschen problematisch. Weißt du, wenn du, ne? Hallo, ist das Good Lynn da hinten?
Nein. Yes, das ist Evelyn. Nein, ja, aber vor allem, was will die denn machen? Ne? Bewirbt sich als Sekretärin, ist ihr Name Evelyn. Wir haben uns für Frau Meier entschieden, tut mir leid.
Das ist aber auch geil. Evelyn, ja, der Name ist eher so symbolisch gemeint. Na, das ist eher so Vergangenheitsbewältigung. Deshalb hat mein Psychiater mir empfohlen, den Namen zu behalten. Nein, aber was ich tatsächlich auch wirklich sehr gut fand, war die Zeit mal mit Adam zu verbringen, weil diesen Adam mag ich tatsächlich sehr gerne. Weil wir haben sonst von Adam nie groß viel gesehen, verständlicherweise, weil man nur gewartet hat, bis das Schwert zieht. Genauso ging es mir mit Cringer tatsächlich, der auch sei bewiesen hat, dass er über seinen eigenen Schatten springen kann und im Rahmen seiner Möglichkeit auch ein kleiner Hero ist halt.
Ja, ne? Das fand ich ganz schön, aber auch das ist wieder so eine moderne Aussage. Du musst kein Zauberschwert haben, um ein Held zu sein. Das brauche ich auch auf Eternia nicht. Es war ja immer so, dass das halt auch für Kinder produziert wurde, finde ich generell ganz nett. Mhm. Aber ich brauche jetzt nicht Cringer, der sagt, so, nee, ich verwandle mich jetzt nicht in Battlecat, ich kann mich selber auf die Leute werfen. Also
ja,
ich finde, du brauchst nicht einen Prep-Talk für jede einzelne Figur.
Ja, aber seien wir mal ehrlich, diese Botschaft, du brauchst keine Superkräfte, die war immer schon eine treibende. Weißt du, wie oft wir am Ende von den Folgen von Orko erzählt bekommen haben?
Wirf den Müll weg.
Genau, wollte ich gerade sagen. Der Müll, entweder hätten wir es mal gemacht, Raphael, hätten wir es mal gemacht, dann hätten wir vielleicht heute andere Probleme, ne? Nein, oder nicht? Ja, hier Erderwärmung 1,5 Grad und Pipapo, kümmert dich bitte mal, würdest du dich bitte mal drum kümmern? Nein, aber weißt du, es wurde immer gesagt, dieses Selbstbewusstsein, ne, du brauchst keine Superkräfte, sondern
ja,
ne,
das finde ich auch okay. Auch,
sag nein, hier, mach einen Bogen um die Drogen. Ich habe nie Drogen genommen, weil ich immer noch weiß, dass diese Zeichentrickfilme, wo Michelangelo den Typen in die Kanalisation, weißt du, kennst du das noch, wo diese Zeichentrickfiguren gegen Drogen kämpfen?
Ja, ja.
Diesen, ja, weißt du, das hat uns doch da von der Nadel weggebracht. Oder abgehalten, oder?
Ich finde es auch für die klassische Serie vollkommen legitim. Aber mir sowas verkaufen zu wollen, ausgerechnet in der Staffel, wo wir eine Super-Tiele heranzüchten, weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen bigott.
Aber ich finde es halt, es ist irgendwie so ein klassisches Motiv, was es immer schon gab.
Klar, muss es auch geben. Franchise, also, ne? Also gerade in der Jugend ist es, glaube ich, ganz gut. Man sagt, hör mal, du musst nicht das absolute Muskelpaket sein und finde ich wichtig und gut, aber mir das dann zu verkaufen mit, und guck mal, hier ist Tila, die kann alles, ist super stark, super schnell, kann super zaubern. Wie gesagt, fand ich von der Gewichtung her ein bisschen daneben. Aber es gab wirklich viele schöne Momente. Ich habe ja vorhin gesagt, so ein paar Sachen haben mich überrascht, die fand ich wirklich, wirklich schön.
Ja.
Ich muss da etwas aufgreifen, was mich ein bisschen gestört hat, weil wir haben ja diesen ganzen Ballast aus dem ersten Teil, dass Tila halt beleidigt war, weggegangen ist, dass der König beleidigt war, Man at Arms gefeuert hatte, Streit mit seiner Frau hatte. Das wird hier so ein bisschen fortgeführt und gerade das brauche ich nicht. Also ich hätte mir die paar Minuten sparen können, wo Adam und was weiß ich noch wer mit dem König drüber redet, dass er sich mit seiner Frau auseinandergelebt hat. Das brauche ich nicht mehr.
Ja, das ist so total real und so. Ne? Und seitdem haben wir das Schloss und so und dann habe ich keinen
Ehevertrag gemacht. Deine Mutter kriegt das Sorgerecht. Also ich sehe dich nur am Wochenende und ich muss auch wegziehen. Das fand ich so ein bisschen albern.
Ich werde auf Schloss Drachenstein leben.
Ja, und die Mama will vielleicht zur Erde zurückziehen.
Das ist ja auch, stimmt, das war auch so ein Motiv, dass sie Astronautin eigentlich war. Ne?
Das fand ich immer gut. So,
stimmt, ja.
Also
stimmt,
ich fand das total spannend. Es gibt ja in dieser alten Animation-Serie die Szene, wo sie abstürzt auf Eternia und so. Nur ich glaube halt nicht, dass die Erde da so ein Planet ist, wo man einfach mal zurückzieht. Ich glaube nicht. Also das wäre, glaube ich, wenn jetzt sagt, hallo, ich bin wieder da nach 30, wo waren sie denn? Weg.
Aber dieser Moment, wo der He-Man, der Barbar, er verwandelt sich ja zurück, weil König Randor zu ihm sagt:
Hey, ich liebe dich.
Ich liebe dich. Komm her. Komm ran, du.
Auch das war mir ein bisschen too much. Ist natürlich auch wieder sehr modern, dass der Papa sagt: Jung, auch du darfst weinen. Ich hätte dir viel öfter sagen müssen, dass ich dich liebe. Scheiß toxische Männlichkeit. Ich darf auch dich, armen Prinz Adam, lieben. Nicht nur den tollen, starken He-Man und so weiter und so fort.
Ja, ja.
War okay, fand ich, war auch irgendwie niedlich. Ich fand, es war ein bisschen zu ausgewälzt. Mhm. Was mich aber sehr gefreut hat, war, dass wir später im Kampf die Mutter tatsächlich und auch hier schon bei der Landung, aber später auch im Kampf, in diesem Gleiter sehen. Ich so, ja, cool, ja. Ist eine Astronautin, finde ich super.
Ja.
Interessante, ja. Starke Frauenfigur, ja. Ohne dass sie magischen Firlefanz braucht und super erhöht ist. Und dann diese Szene, wo He-Man mich auf die Windschutzscheibe klatscht. Ich fand das super. Mom, kannst du mich kurz runtersetzen, dass ich weiterkämpfen kann? Das toll. Ich fand das so, ich hab so gelacht.
Das ist super. Das ist auch wirklich gut gemacht halt. Ja. Ne? Und ich fand zwar dieser Endkampf, da hätte ich tatsächlich gerne öfters die Kamera drauf gehabt, weil dadurch, dass sie diese ganzen Armeen da gegeneinander antreten lassen, fand ich, dass das an einigen Stellen mir zu sehr im Hintergrund ablief.
Ja, ich finde, man hat den Fokus da falsch gesetzt. Also ich fand zum Beispiel, es war ja unverhinderbar, dass hier Tilas schwarze Freundin neuer Armeechef werden muss. Dass sie Lieutenant wurde so schnell, ohne dass Prinz Ende überhaupt weiß. Vielleicht ist sie eine echt Bäckerin oder so. Wir wissen ja gar nicht, was sie beruflich macht. Du kommst zur Armee. Dann, dass Man at Arms sagt, so, ich nehme mir meine Keule, nimm du hier mein Supergewehr, ich brauche das nicht. Finde ich schon fahrlässig für einen Soldaten. Er sagt, ich brauche kein Gewehr, ich nehme Messer. Und damit stürze ich mich jetzt auf den Vietcong. Wird, glaube ich, keiner gemacht haben.
Aber ist trotzdem geil mit der Keule.
Ich fand, die Keule war ja auch, die Keule ist für mich auch Man at Arms. Die war
ja
auch bei
Figur
dabei und so. Das finde ich in Ordnung. Ja. Ich fand auch schön, wie er sich dann zu Prinz Endor gestellt hat und so. Sie haben Rücken an Rücken gekämpft.
Ja.
Dass dann aber, wie gesagt, das Mädel da reinspringt mit der Waffe und mal eben die halbe Armee um sie rum niedermetzelt. Warum hat Man at Arms nicht auf seine Waffe behalten? Dann hätte sie das alles erledigt. Dann wären doch alle viel schneller gestorben. Das war wieder so eine Überhöhung, wo ich denke, das muss doch nicht sein.
Ja,
doch,
die hatten halt wirklich, ich glaube, mit der Figur, die hatten eigentlich für die zweite Hälfte einfach sonst nicht viel mit ihr zu tun. Halt,
nee, ne?
Deshalb gab es genau diese Momente und auch dieses Alibi-mäßige Wegschicken von Rando, dass er sagt, tja, ich kann dich hier leider nicht gebrauchen, denn hier kann ich natürlich nur Lieutenants gebrauchen. Ne? Und wo ich mich gefragt habe, was so in dem Moment diese einfachen Soldaten im Hintergrund gedacht haben, heißt das, wir sollen gehen? Nee, nein, ihr bleibt. Ja, sag's ihnen nicht, aber die werden alle sterben. Was? Hey, alles gut, schönen Tag noch. Hey, Eternia braucht euch, geile Typen, ne? Danke.
Dankeschön.
Nein, aber jetzt mal ehrlich, diese Aussage, ne, die zieht da karrieremäßig an 48 Rängen wahrscheinlich vorbei, die da im Hintergrund, ich habe meinen Arm für dieses, ist ja.
Ja, wir brauchen auch Leute mit zwei Armen hier, ne? Wir müssen uns den Orden befestigen.
Mensch, wenn ich hier nach Arm einstellen würde, hätten wir einen Oktopus kämpfen. Weißt du, so hätten wir Merman hier, was ist eigentlich aus Merman geworden?
Der chillt. Der chillt ist ein Urlaub. Apropos, aber Oktopus, ich fand tatsächlich die Szenen ganz schön von Duncan im Knast.
Ja, oh, ach ja, stimmt. Genau, das war wirklich gut.
Ja.
Er sah so wild aus ohne diesen Helm, ne?
Ich musste mir auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass das Man at Arms ist.
Ja,
und mir ganz
ich auch.
In Erinnerung rufen, dass die ganzen Männer, die aussahen wie Man at Arms, nicht Man at Arms sind, die auf dem Feld kämpfen, sondern dass er ist mit den langen Haaren und dem Bart.
Ja.
Ich fand aber ganz interessant, dass man da so eine Figur hatte, also sprich den Oktopus, der offensichtlich unsterblich ist, den man auch nicht töten kann. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass er mehr zur endgültigen Lösung beiträgt. Dass wir vielleicht eine etwas intelligentere Lösung kriegen als Super-Tealer. Haben wir nicht. Aber ich fand die Figur sehr interessant, vor allem, dass sie 30 Stunden mit Duncan in dem Kerker gekämpft hat. Und sie später aber dann doch Best Buddies waren. Der so, komm, na, ich will dir helfen, das schaffen wir schon irgendwie.
Ja, das ist wie mit Render, wenn du erst mal Rücken an Rücken gegen deine kleinen Minimis gekämpft hast. Ne, dann weiß ich nicht. Ne? Dann, ne?
Dann bist du
verbindet.
Beste Freunde.
Nein, ich fand das auch toll. Ich hatte auch da das Gefühl, dass das so ein bisschen liegen geblieben ist, weil ich habe irgendwie bei dem ganzen Finale, bei der letzten Folge so gedacht, das hätten sie auch wirklich als Anfang für die nächste Staffel nehmen können.
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass die zweite Staffel noch nicht angekündigt ist, das ist wahrscheinlich so ein Netflix-Ding. Man guckt, die haben halt gesagt, okay, wir brauchen irgendwie dann doch ein Ende und für den Fall, dass es keine zweite gibt, dass wir sagen können, das ist halt eine Miniserie gewesen. Ne? So 10 Folgen und pipapo.
Ja, und vor allem, ich glaube, die nehmen sich tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um es auszuwerten. Dass die gucken, okay, wie sind jetzt die Downloadzahlen? Wer schreit am lautesten? Wer applaudiert am lautesten? Wer kauft die Actionfiguren? Ich glaube, das ist natürlich auch eine Triebfeder. Also das muss es auch sein, weil mir kann jeder erzählen, was er will. Das ist halt wieder Marketing, um die Figuren zu kaufen. Sonst hätte Mattel da auch nicht zugestimmt. Also,
ich weiß nicht, Figuren gibt es wahrscheinlich, es gibt sicher aktuelle Figuren, oder? Ich
weiß
gar nicht.
En masse.
Ein Pantor wäre super.
Ja, also, genau, aber den kriegst du in drei Varianten. Normal, mit Anzug und aus Steinpantor.
Der Steinpantor. Mit dem Anzug wäre super. Weißt du, mit so einem Smoking. Wäre geil. Nee, also das Pantor, dann. Ich fand es da super, dass man gesehen hat, dass Skeletor das ein bisschen nahe gegangen ist, dass ein Pantor getötet wurde.
Ja, ob das ihm näher ging als Evelyn.
Es war auch, ich fand überhaupt so viel Spielzeug auch zu sehen. Also es ist ja im Prinzip wirklich, so oft guckt man da hin und denkt, oh, das kenne ich noch von früher. Du konntest wirklich so ein Verzeichnis daneben abhaken. Weißt du, als dann Randor kommt und auf hier Street-Tor reitet und so, weißt du, da denkst du dir, ach ja, das macht ja auch so viel Sinn, ein Roboter fährt. Aber egal.
Nein, wenn du keinen Hafer hast, aber Batterien schon.
Das ist, in dieser Welt ist das alles kein Problem. Nein.
Aber wahrscheinlich waren die Figuren, die gestorben sind, die Kevin Smith nie bekommen hat als Kind. Und deswegen sagte ich, ich brauche ich nicht, ich weiß nichts mit euch anzufangen.
Das wäre auch wirklich geil, wenn es einfach wirklich daran liegt. Hatte ich nicht.
Wollte ich immer, aber schön fand ich tatsächlich den Auftritt Ramans.
Ja,
der oben durchbricht. Ne? Das fand ich super.
Ja, das war wirklich geil. Auch dieses Rauswerfen von ihm, super. Der ist perfektioniert, der hat die Superheldenlandung perfektioniert, bevor es so ein allgemeiner Begriff wurde.
Ja.
Weißt du?
Und ich tatsächlich eine Szene, die ich sehr mochte, weil für mich da alles stimmte, von der Musik über die Inszenierung, war der erste Angriff He-Mans auf dieses Schlachtfeld. Ich hatte erst so einen Fremdscham-Moment, wirklich einen ganz wilden tatsächlich, dachte ich, oh mein Gott, als er sagte, ha, jetzt bin ich hier, sucht euch einen sicheren Platz. Es gibt keinen sicheren Platz. Doch, hinter mir. Da dachte ich, jo, Kollege. Aber die Minute, die danach kam, die war toll. Die Musik passte, das Timing, die Geschwindigkeit, das Pace, das passte alles super. Lässt dann aber nach, weil spätestens als dann Skeletor wieder auftaucht und die beiden kämpfen miteinander, da war es mir wieder zu viel.
Ja, aber ich sag dir, bei der Szene sind eine Menge 40-jähriger Männer von ihren Sofas aufgesprungen, haben die Chips-Tüte fallen gelassen und gesagt, hinter ihm, bei der Macht von Grey, mein Rücken, das ist ja ein Albtraum, ist sick, Schatz, Wärmepflaster, als er sich ausgezogen hat, haben einige ihre Jacken wieder zugemacht. Weißt du? Nein, aber das sind so Momente, die kriegen mich auch heute noch. Weil natürlich ist die Serie für unsere Generation auch gemacht. Mit allerdings einem Fokus darauf zu einem schon, aber auch ein Fokus halt auf eine neue Zielgruppe natürlich halt. Ne? Und eine gewisse Ausrichtung halt, die man halt heute hat. Aber seien wir mal ehrlich, diese ganze Menge an Figuren und an Insiders und Fahrzeugen und so, das hätten sie auch sich einfacher machen können. Und ich fand tatsächlich, dass da, also es wirkte nicht wie nur abhaken, ne, sondern ich finde einfach, das war einfach wirklich auch, die waren auch gut gemacht halt, die Figuren.
Ja.
Weißt du, auch wenn sie nur kurze Auftritte gehabt haben, hat Stinkhorn nicht gut gefunden, weißt du? Ne, und irgendwie hatten alle irgendwie, oder die meisten zumindest so einen kleinen Moment halt auch hier damit mit Fistor und mit dem anderen, den ich immer vergesse, die sich da in diese Zombies verwandeln und so, ne? Als dann meint ihr, Skeletor kommt und dann ist diese riesige Skeletor an diesem Himmel, also Skeletor über dieser Wolke. Mhm. Ja, ich denke schon.
Ja, ja.
Weißt du,
Fragt
ihn das. Ja, nein, das hat schon was. Alles in allem finde ich es allerdings schwierig, die Staffel an sich, also die 10 Folgen, sie wirken halt nicht so richtig wie aus einem Guss, sondern wie A und B halt, ne?
Erstmal das, und ich finde aber in beiden sehr offensichtlich, dass man spezielle Punkte drin haben musste. Und irgendwie drumrum gewerkelt hat, weil man sonst nichts mit den Punkten anzufangen wusste. Also ich finde es, wie gesagt, unglaublich schwierig, dass wir mit Super Teela so eine Figur hinterlassen, die im Endeffekt jegliches Abenteuer in Zukunft obsolet macht. Die kann ja fünfmal sagen, He-Man, ich brauche dich noch. Wenn es hart auf hart kommt, braucht sie ihn nicht. Sie kann schnippen und dabei zeitgleich schlagen. Sie kann zaubern und schlagen.
Das wird so nicht werden. Das schwöre ich dir. Das wird so nicht werden. Die wird wegen jedem Scheiß Kräfte verlieren und es wird 1000 Gründe geben, warum das eben nicht passiert. Weil genau, du bist ja in einer erzählerischen. Guck mal, als Neo am Ende von Matrix fliegen konnte, da haben die gesagt, oh, jetzt müssen wir eine Fortsetzung schreiben. Das ist jetzt aber scheiße, was der alles kann, ne? Und danach, dann machen wir es in schlecht. Ja, okay. Weißt du?
Ja,
und das weiß man doch. Weißt du?
Damit haben sie sich irgendwie, finde ich, in so eine Sackgasse geschrieben. Weil ich finde tatsächlich, da habe ich länger drüber nachgedacht. Ich finde die Sorceress als Figur ziemlich klug geschrieben, weil du hast eine sehr mächtige Figur, die aber ein Handicap hat. Sie kann da nicht raus. Sie kann nicht kämpfen. Ja. Sie kann nicht. Und darum braucht sie die Helden. Das braucht Tila alles
sie
nicht mehr.
Sie ist ja da, aber sie ist ja dazu da. Ihre Funktion ist ja, die Macht und Schloss Grayskull zu beschützen.
Eben. Und das finde ich super. Ne? So dieses Zweigeteilte. Einmal sozusagen die Planungsstelle und das Einsatzteam. Und das, das ist nicht mehr da. Und das finde ich schon.
Wenn sie so ein Headset gehabt hätte. sie konnte ja, als Vision ist sie ja immer. Sie war so ein bisschen wie die Mächte der Ewigkeit bei Angel. So ein bisschen. Wir schicken euch eine Vision. Aber dann ist doch eigentlich diese Entscheidung sehr merkwürdig, dass sie gesagt haben, eigentlich haben sie ja die Figur Sorceress gecancelt. Also die Original-Sorceress. Gegen eine Super-Teela halt.
Ne? Ja, ich sag ja, es war eine dumme Entscheidung mit Super-Teela, da beides zu verbinden.
Ja, und vor allen Dingen zu Beginn einer, zum Ende von Staffel 1.
Naja.
Eben. Halt, ne? Also, weil da kommst du nie wieder raus. Du kannst ja nicht wieder in Staffel 2 sagen, das obwohl, ne? Hier, ich weißt du noch, als du zu mir gesagt hast, du würdest deine Macht abgeben? Ja, ich hab's dir nicht erlaubt, aber ich hab gefragt, das geht doch.
Ja, genau. Oh, Teela hat Husten, da verliert sie all ihre Kräfte. Ah, oh, na, sowas aber auch.
Leider war dein Test positiv, deshalb 14 Tage in Schloss Grayskull und dann kommst du nicht raus. Da helfen dir deine Fliehkräfte auch nicht.
Genau, ja, nee, du hast Covid, du bleibst jetzt 20 Tage in Quarantäne und wir müssen dich verteidigen.
Unterdessen in Schloss Drachenstein, ein Anruf vom Gesundheitsamt. Ich war erster Kontakt zu ihr, was soll denn das heißen? Hordak, ich habe da ein kleines Problem. Nein, aber... Das ist dann, wie gesagt, deshalb habe ich immer so dieses Gefühl, als hätten sie unheimlich viel in diese erste Staffel gebracht, was für mich wirkt wie so ein Finale einer Serie nach 130 Folgen.
Ja, weil auch ganz viel irgendwie aus dem Boden gestampft wird, was weder ganz ausgearbeitet war, noch vorher angesprochen wurde. Weil was ich eigentlich sehr interessant finde, hier aber immer bemüht, wenn man irgendwie klug wirken wollte, aber ohne irgendeinen Grund, ist diese Debatte darüber, ob das Universum grundsätzlich gut oder schlecht ist und ob es einen Plan gibt. Da fängt ja Evelyn später auch mit Teela an zu debattieren. Das ist alles so scheiße hier, guck mal, jetzt ist alles weg, das ist doch richtig schön. Es gibt nämlich keinen Plan. Und dann fängt Teela an, ja, ist aber alles wunderschön. Guck hier, es regnet, die Blümchen sind auch wunderschön. Das kam für mich so ziemlich aus dem Nichts. Man hätte, wenn man sowas schon machen möchte, dem viel mehr Raum in so einer Staffel geben sollen als Diskussionspunkt. So dann einfach einzuwerfen, damit zu sagen, ah, wir haben auch ein bisschen Tiefgang, die faseln ein bisschen über das Universum und gibt's einen Gott und bla. Ich finde, das passte da absolut nicht rein, so wie es hier rübergebracht wurde.
Ja, stimmt. Es gab ja diese Szene, wo Skeletor Evelyn das Universum zeigt halt, ne? Und das ist tatsächlich, war das eine Szene, die war schon irgendwie mächtig und episch, aber sie wirkte wie so ein Fremdkörper.
Ja, total. Ich sag ja, weil das nicht vorbereitet war. Und natürlich hatte man auch hier dieses, guck, die Gestirne stehen so, wie sie am Anfang der Welt, des Universums gestanden haben. Auch das super interessant. Aber das mal ebenso über zwei Folgen zu bröckeln und zweimal zu erwähnen, finde ich auch schade. Das wären halt wirklich gute Themen gewesen. Sowohl dieses, gibt es einen Plan. Von mir aus auch gerne das mit Super-Teela. Von mir aus auch gerne alles andere da. Für so einen schönen 2-3-Teiler in einer Staffel von Einzelepisoden und Einzelgeschichten. Es ist ein toller Plan von Skeletor zu sagen, so, wir können jetzt das Schloss angreifen oder jetzt die Macht an uns reißen, weil jetzt stehen die Gestirne so, wie sie standen, als das Universum erschaffen wurde. Das gibt Stoff für eine ganze Staffel. Das dann aber eben mal so in 3 Szenen reinzuwerfen, damit es irgendwie interessanter wirkt, das ist für mich zum einen verschenkt und zum anderen auch irgendwie schlecht geschrieben. Weil nochmal aufgreifen kann man es nicht, das ist ja jetzt vorbei. Und das finde ich ultra schade.
Ja, es ist tatsächlich, man hat das Gefühl, sie haben sich jetzt wir werden es sehen, aber sie haben sich jetzt eigentlich ohne Not in so ein bisschen dieses Stephen Moffat-Ding geschrieben, ne? Mhm. Ohne Neustart des Universums geht's halt nicht. Nee. Ne? Wir müssen schon das nächste muss noch gigantischer und noch größer sein oder mindestens genauso groß halt.
Ne? Genau, in dem Fall mindestens wird ja jetzt alles gemessen an Teela. Die ja alles kann. Und das wird schwierig. Und ich finde es durchaus interessant zu sagen, okay, dann verlagern wir uns jetzt auf Hordak und Skeletor vielleicht. Oder auf Hordak, der kommt. Nur wie viel mächtiger wollen sie jetzt Hordak machen, dass nicht einfach Super Teela kommt und sagt, weg. Und dann hast du halt wieder, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wenn es eine weitere Staffel gibt, wie die tonal wird. Weil ich finde tatsächlich, tonal schwankt mir die hier zu stark hin und her, als dass ich sagen könnte, ja, nochmal so eine fände ich okay. Ich finde es zwar super interessant und schön. Ich finde, man merkt auch, dass der gute Liebe zu den Originalen hat. Allein total. Dadurch, dass der Neandertaler He-Man auftaucht, dass wir die Alten haben in Subternia und so weiter und so fort. Aber ich finde halt leider, so unterhaltsam es auch ist, noch so eine Staffel würde ich nicht unbedingt wollen. Da müsste irgendwie tatsächlich mehr Kohärenz rein.
Was wäre dein Wunsch für Staffel 2? Also wenn die sagen würden, hier, Raphael, such dir was aus.
Tja, gute Frage. So viele Wünsche. Ich weiß es nicht. Also, dass man tatsächlich irgendwie aus Teela wieder eine normale Figur machen kann. Ja. Nicht, weil ich ihr die Kräfte nicht gönne, aber weil sie für mich erzählerisch einfach ziemlich viel kaputt machen. Und ich habe tatsächlich lieber eine starke, menschliche Teela die mit dem Adam befreundet ist, jetzt wo sie es weiß. Und man kann auch gerne He-Man ein bisschen downtonen und sagen, okay, das ist dann halt, ne, Adam, der ein bisschen von Teela lernt, weil er auch als Mann da, dastehen möchte, nicht nur als Faximile für He-Man. Das wäre mir alles recht. Das wäre halt so der, dass man das alles so ein bisschen runterzieht. Ansonsten, weiß ich nicht, mehr Liebe zum Detail, als jetzt schon drin ist, wäre halt schön, noch mehr alte Figuren, noch mehr alter Kram. Und ich wünsche mir tatsächlich eine Staffel mit ein paar Einzelfolgen und einem guten, durchgehenden roten Faden, der am Ende vernünftig aufgelöst wird. Ich brauche kein Universum, ich brauche keine Super-Teela mit allen möglichen Kräften. Ich möchte schöne, interessante Geschichten, die auch ein bisschen kleiner sind. Es darf auch gerne Hordak möchte jetzt Eternia erobern, aber nach 25 Minuten oder von mir ist nach 50 Minuten ist er wieder vertrieben. Machen wir woanders weiter. Das ist mir durchaus recht, wenn es gut geschrieben ist.
Ja, also ich würde ja denken, er wird garantiert dann der Staffel-Arc sein.
Ja, das denke ich auch.
Und ich denke, dass die Skeletor wirklich degradieren werden und am Ende wird er sich aber, wird das dann so eine, ich könnte es mir vorstellen, wird es dann so ein Schüler-Meister-Ding und er muss sich gegen seinen Meister wenden und weil dann doch Hordak nicht von Eternia ist und so, weißt du, da bleiben sie ein Klüngel halt, ne? Bleibst ein Klüngel. Bei Teela wäre es tatsächlich, könnte ich mir sogar vorstellen, dass es irgendwann so eine He-Man versus Teela-Nummer wird, ne? Tatsächlich wegen, weil allmächtiges Wesen ist halt wirklich, wie du schon sagst, echt schwer.
Aber da hat er doch dann verloren. Bei He-Man versus Teela, weil Teela ist ja nicht nur stärker als er und kann zaubern, sie ist auch diejenige, die ihm seine Kräfte verleiht.
Ja, aber er hat Cringer.
Ja, stimmt, der wirft
sich dazwischen. Keiner.
Oh Gott, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Wo wir sagen Pantor und Cringer. Ich finde Evelyns Reittier viel, viel geiler.
Was war denn das nochmal?
Das Beastman.
Ach, stimmt, ja, stimmt. Ach ja, das ist so geil, dass er sich entschieden hat dass er sich zwischen Biest und Mann entscheidet. Und er ist.
Ich bin ein Biest.
Er hat sich als Biest entschieden für den Endkampf. Und er stürzt ja dann in die Schlucht, wo klar war, den sehen wir wieder, oder?
Ja, natürlich.
Natürlich, ne, da wird irgendwahrscheinlich, die Auflösung wird dann so sein, beim Pfeilen hat er noch schnell im Adler gefunkt, ne, und der Adler hat ihn dann unten, aber der Adler war auf dem Weg zum Familientreffen und konnte ihn deshalb nicht mehr am Schlachtfeld absetzen.
Das ist genau.
Also irgendwie so, er war ein widerspenstischer Adler.
Oder er hat sich nach unten wieder zurück in Beastman verwandelt, irgendwie festhalten können, am Kopf gestoßen und schläft jetzt erstmal seinen Rausch aus.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte Beastman wiedersehen, tatsächlich. Definitiv. Und ich finde es super, dass er so ein bisschen diese Stimme der Vernunft war. Weißt du, auch schon, das haben sie tatsächlich ihn so kohärent in der ganzen Staffel gelassen halt, ne? Dass er nicht das dumme Monster halt nur ist halt.
Nee, ne? Vor allem hat er ja auch den Spruch gebracht neben I have the power, den man sich auf ein Kissen sticken sollte. Böfgar Hölmar. Ich weiß nicht mehr so genau, was es heißt, aber klang sehr klug.
Ja, es ist auch so, Ja, das stimmt, sie reitet auf Beastman.
Ja, du kannst wenn du ein Mann wirst, Beastman, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Ich finde dich nämlich doof, aber ich brauche ja noch ein Reittier.
Ein Reittier. Nein, also wie gesagt, das wäre auch so mein Wunsch für eine zweite Staffel. Ich glaube auch, ich würde gerne tatsächlich mehr aus dieser ganzen Beziehung Teela-Adam halt sehen, aber auf so einer Ebene, dass die beiden halt auch wirklich Freunde, Buddies sind und dafür müsste man sie wirklich so ein bisschen mehr downgraden oder wieder downgraden.
Ja.
Wirklich auch, wie schon gesagt, das Einzelepisoden und auch mal einfach mal zu sagen, wir gehen mal gucken, wo Trapjaw hingeht oder wir verfolgen mal hier, Buzzoff hat mal angerufen, da läuft es nicht gut im Bienenstock.
Ja, genau.
Also, weißt du, sowas.
Mehr über die anderen Kulturen irgendwie erfahren, die es da gibt, das kam ja nicht bisher immer
Zeit,
irgendwie zu kurz.
Ja, eine Ram-Man-Folge, weißt du, man könnte, überleg mal, die könnten eine komplette Serie machen, indem sie, wenn sie jeder Figur, die es bei den Masters gibt, und das ist reichlich, mal nur eine Folge oder zwei von mir aus eine Folge widmen, könnten die ja schon 50 Folgen wahrscheinlich drehen halt.
Ne? Vor allem könnte man da euch auch tonal ganz an verschiedene Sachen machen. Irgendwie zum Beispiel einfach der Arthritis-Arzt in Remans Gegend.
Ja, wir sind dann in der zweiten kommen wir mit Hordak, in der dritten haben wir dann die Schlangenmenschen, King Hiss, in der vierten kriegen wir dann so einen kompletten neuen Gegner, den wir Altfans ablehnen, weil es den ja früher nicht gegeben hat.
Genau, den auch keiner sehen will.
Und dann danach geht's steil bergab, Kevin Smith vergibt sich dem Alkohol und das Ganze endet in einem riesigen Drama. Nein, aber trotz alledem, ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel und im Großen und Ganzen, ich fand die tatsächlich so, wenn man sagt, einfach mal so nebenbei gucken, war die zweite Hälfte irgendwie tatsächlich auch ein bisschen einfacher mal zu gucken, weil man auch ein bisschen mehr wusste, was irgendwie, was passiert, wenn man so nicht auf dem Baum geschlafen hat die letzten 40 Jahre in so bei
vollkommen.
Serien und Filmen halt.
Ne? Also, das ist, wie gesagt, ne? Bis auf so ein paar, wie sagt man so schön, Cringe-Momente, wo ich dachte, ja, fand ich es auch durchweg kurzweilig. Ich fand es auch insgesamt, bis auf die Punkte, die wir angesprochen haben, sauber geschrieben. War da jetzt nicht, wo ich dachte, oh Gott, das ist aber absoluter Schwachsinn. Das klingt jetzt viel böser, als man sagt, aber ich glaube, sich hier hinstellen und 50 Minuten sagen, das fand ich ganz nett, das war ja, wie man es erwartet, bringt ja auch nichts.
Nein,
aber tatsächlich, mir sind immer noch die Filmations-Dinger am liebsten, die natürlich auch irgendwie simpler sind, weil man sich hier irgendwie verzettelt hat. Aber es ist nichtsdestotrotz, wenn man sagt, okay, ich möchte eine vernünftige Kinder-Jugendlichen Zeichentrickserie und bin tatsächlich He-Man verhaftet, ist es absolut kurzweilig, absolut interessant, spannend zum Teil. Kann man nichts gegen sagen. Also ich habe sehr viel schlechtere Sachen im letzten ein, zwei Jahren gesehen.
Wir haben es auch mit anderen Franchises nicht so leicht im Moment, muss man
tatsächlich sagen. Ich glaube, viele Franchises kranken momentan an den gleichen Dingen. Ähnlich wie diese Serie.
Die
kommen nur glimpflicher davon.
Ja, definitiv. Aber du hast auch wahrscheinlich geringere Erwartungen gehabt.
Ja.
Also das ist einfach so. Ne? Also wir waren alle mega gehypt, als der erste Trailer rauskam und Hero. Und dann haben wir die erste Folge gekriegt und gesagt, ja, danach gab es bei vielen, bei mir tatsächlich nicht so, aber bei vielen schon so ein bisschen eine Ernüchterung. Und jetzt kam so eine zweite Hälfte. Dafür, dass es so nah aneinander produziert ist und wahrscheinlich, wie du schon auch gesagt hast, keine Änderungen mehr gegeben hat, wirkt es tatsächlich nicht ganz aus einem Guss. Ne? So, man kann wirklich wahrscheinlich sagen, das ist eine Folge aus der zweiten Hälfte, das ist eine aus der ersten Hälfte. Allein an den Frisuren, an einigen Hauptfiguren. aber nichtsdestotrotz ist es hochwertig, ist es gut, ist mit Liebe zum Detail. Ich möchte davon mehr sehen tatsächlich. Und die können sich ruhig ein Jahr oder anderthalb Jahre mehr, aber nicht Zeit lassen. Und dann möchte ich gerne eine zweite Staffel sehen. Und da bin ich auch wieder dabei auf Eternia.
Ja, ebenfalls. Und wie gesagt, wenn ich einen Wunsch hatte, der nicht allzu hochgegriffen ist, wünsche ich mir tatsächlich Einzel- oder Doppelfolgen auf 25 Minuten.
Ja.
Ein paar. Muss nicht komplett. Ich möchte nicht nochmal 2x5 insgesamt komplett zusammenhängende Folgen. Ich möchte auch mal reinschalten können in Folge 7 und sagen, ah, cool, ein für sich alleinstehendes Abenteuer.
Aber das muss man tatsächlich auch genauso sehr ich mir das auch wünsche. Ich habe jetzt bei der zweiten Hälfte, als diese 5 Folgen auf einmal veröffentlicht wurden, ist ja nicht wirklich viel, 5x20, 25 Minuten. Ja. Ne? Das ist ja eigentlich ein Witz heutzutage, wenn du, weißt du, und da habe ich gedacht, komm, teil's dir ein. Weißt du, habe ich gesagt, guckst du eine Folge, guckst du zwei. Danach hat mir, an dem Tag, wo ich die geguckt habe, hat mir noch ein Kumpel geschrieben, und fängst du jetzt an? Ich sag, ja, ich guck nachher mal rein. Dann kam irgendwie eine Nachricht, ein paar Stunden später hast du schon reingeguckt, habe ich gesagt, ich bin schon bei Folge 5. Also, ich habe tatsächlich nicht aufhören können. Ich habe dann gesagt, komm, das guckst du jetzt noch weg, das sind in Summe gut 2 Stunden, das ist vertretbar, ne? In der Zeit würde ich nicht der Soldat James Ryan schaffen.
Ja.
Weißt du? Und deshalb, das muss ja auch, das ist ja auch schön, dass einen das dann doch so bei der Stange hält halt, ne?
Ja, aber das widerspricht halt auch diesem Einzelfolgencharakter, ne? Es hat halt keine Folge ein Ende, dass man sagen kann, ah ja, das war cool, Rest gucke ich mir morgen an. Du sitzt halt dann nicht so, wie geht's jetzt weiter? Ist ja auch Sinn der Sache.
Aber es ist auch das klassische Problem. Sag mal irgendwem, welche Folge soll ich mir angucken? Empfiehl mir mal eine Folge, dann kannst du ihm eigentlich immer nur die erste empfehlen.
Ja, na und weißt du? In dem Fall noch nicht mal, weil die nicht typisch für die ganze Staffel
ist. Richtig, weil die nicht repräsentativ ist. Also du kannst ja schlecht sagen, Mensch, Folge 8 hat einen tollen Moment. Hä? Was war denn da? Wie ist denn das? Und wer ist denn das? Und wieso? Eben. Und na, das ist halt das Problem bei so, das ist die dunkle Seite von Staffel Arcs.
Sehr richtig. Und das sollte ein bisschen reduziert werden, finde ich. Also bei vielen Serien tatsächlich.
Du weißt, dass sie nicht auf uns hören werden und genauso weitermachen werden, oder?
Natürlich, aber das birgt auch mehr Potenzial für eine weitere Folge Dinge von Interessen, die wir uns drüber aufregen können.
Richtig. Tja, hast du noch was du loswerden möchtest?
Ach, so viel, aber nichts zum Thema, glaube ich. Das war jetzt erschöpfend. Wie gesagt, bei allem Schimpfen, ich freue mich sehr auf eine zweite Staffel.
Dito, das sehe ich ganz genauso und ich fand es ja auch im Großen und Ganzen sehr gut. Okay, dann Raphael, bedanke ich mich bei dir.
Ja? Ich bedanke mich, dass ich loswerden durfte, was ich loswerden wollte.
Das ist immer gut. In dem Sinne, Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.